Vielen Dank. Jetzt sind wir on air. Erstmal, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 22. Ausschusssitzung. Einziger Tagesordnungspunkt ist heute die öffentliche Anhörung. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Modernisierungsagenda zur Entlastung der Wissenschaft und Forschung von kleinteiliger Bürokratie vorlegen. Bundesdrucksache 21/4221. Wir beginnen unseren einzigen Top, die öffentliche Anhörung. Und ich begrüße ganz herzlich die anwesenden Sachverständigen hier in der alphabetischen Reihenfolge. Zunächst einmal Professor Christopher Baum vom BIH. Herr Baum, schön, dass Sie da sind. Frau Dr. Kerstin Burg, Kanzlerin der Gutenberg-Universität in Mainz. Vielen Dank, dass Sie da sind. Frau Hornig, Generalsekretärin der Leopoldina, Deutsche Akademie Naturforschung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Herrn Andreas Keller, wir hatten Sie letzte Woche auch schon als Sachverständigen. Vielen Dank, dass Sie wieder heute bei uns sein können. Hauptvorstand der GEW und Frau Dr. Christina Reinhardt, Universitätskanzlerin AD. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie alle der Einladung gefolgt sind. Bin gespannt auf den Austausch mit Ihnen. Auch die Bundesregierung ist natürlich vertreten, und zwar heute durch Staatssekretär Matthias Hauer in Begleitung von Frau Anne-Kathrin Lange, Leiterin der Stabsstelle Stabsmodernisierung Bürokratieabbau. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie da sind. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz das Format noch einmal erläutern, sodass wir wissen, wie wir hier vorgehen. Zunächst einmal wird jeder Sachverständige die Gelegenheit haben, in kurzen fünfminütigen Eingangsstatements die Position zu erläutern. Es folgt dann eine erste Fragerunde mit je 5 Minuten pro Fraktion. Frage und Antwort sind in der Redezeit enthalten. Daher, je knapper man fragt, desto mehr ehrt man die Expertise der Experten, die wir heute da haben. Danach haben wir Zeit für eine zweite und eine dritte Nachfragerunde, jeweils 3 Minuten. Die Fraktion der CDU/CSU kann jeweils 2 weitere Nachfragen stellen wegen der Fraktionsgröße. Wir beginnen jetzt mit den Eingangsstatements in alphabetischer Reihenfolge erneut. Und ich darf Sie, Herrn Professor Baum, bitten zu beginnen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Ausschusses, liebe Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebes Publikum, es ist mir eine Freude, hier kommentieren zu dürfen aus dem täglichen Doing. Ich bin Leiter des Berlin Institute of Health. Wir sind eine Einrichtung, die zu 90% vom BMFDR, zu 10% vom Land Berlin getragen wird, wie ein Helmholtz-Zentrum, das aber funktionell in die Charité-Universitätsmedizin Berlin integriert ist. Damit haben Sie auch meinen Bias. Ich habe natürlich hier 2 Hüte auf, 2 Einrichtungen, die ich vertrete. Ich bin auch im Vorstand der Charité. Ich bin seit vielen Jahren im Wissenschaftsmanagement, bin aber ursprünglich Wissenschaftler und Mediziner im Bereich der Gesundheitsforschung, konkret in dem Technologiefeld Biotechnologie, Gen- und Zelltherapie. Ich habe im Moment auch noch inne die Aufgabe, eine nationale Strategie für Gen- und Zelltherapie zu koordinieren und der als deren Sprecher zu wirken. Und ich bin auch Mitglied im Biotech-Arm der Planung zur Umsetzung der Hightech-Agenda Deutschlands, und dass Sie so ein bisschen den Kontext dort haben. Wir sind als BIH sowohl eine Fördereinrichtung wie auch ein Förderer. Und insofern kenne ich auch dort beide Seiten der Medaille. Wir haben auch sehr starke Programme in Richtung Innovationsförderung. Wir gründen aus dem Kontext der Charité ungefähr 7 bis 8 Startups pro Jahr aus. Die meisten leben auch noch viel im Digitalbereich, sodass wir auch dort die Dinge wirklich aus der praktischen Anschauung kennen. Mein Hauptanliegen ist, Sie dazu zu bringen, wirklich parteiübergreifend die Rahmenbedingungen für Innovationsförderung und Forschungsförderung in diesem Land weiter voranzutreiben. Das ist ganz klar die Pulsader, die uns am Leben halten wird in den nächsten Jahren. Und insbesondere im Bereich der Gesundheitswirtschaft brauchen wir die volle Wertschöpfungsfähigkeit unseres Landes, damit wir aus der misslichen Situation eines kostenintensiven Bereichs in die glückliche Situation kommen, dass hier eigentlich ein riesiger Wertschöpfungsbereich vor uns liegt, der eine extrem hohe gesellschaftliche und für viele von Ihnen in den Familien individuelle Relevanz hat. Und wir müssen diese Wertschöpfung in allen Technologiefeldern voranbringen, die in der Gesundheitstechnologie in den Gesundheitsanwendungen relevant sind. Das ist nicht nur Chemie, sondern zunehmend Biotech, aber natürlich auch KI, Medizintechnologien, für die unser Land beste Voraussetzungen hat. Grundsätzlich habe ich auch im Laufe meiner Karriere erlebt, dass wir sehr stark darunter leiden, dass wir eine föderale Fragmentierung haben und gegeneinander aufgestellt sind, mehr als miteinander. Das wäre der wichtigste Wunsch an die Politik, an die Bundespolitik, da alles dafür zu tun, dass eine föderale Synergie, eine föderierte Synergie statt ein Wettbewerb der Standorte gegeneinander im Innovationsbereich gefördert wird. Es ist schon in den Vorgängerregierungen viel dafür auf den Weg gebracht worden. Das Netzwerk Universitätsmedizin wird jetzt institutionalisiert. Und wir haben schon Gesetze wie das Medizinforschungsgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, die absolut in die richtige Richtung zeigen. Und es wird jetzt wichtig sein, dass die Gesetze, die jetzt kommen, Teil eines orchestrierten Ansatzes sind, wo man die Ziele, eine innovationsfähige Wissenschaftslandschaft in Deutschland zu ermöglichen, stringent verfolgt in der Abstimmung auch dieser Gesetze. Das haben Sie sicherlich voll auf dem Schirm. Im Konkreten zur Fördermittelverwaltung noch zwei, drei wichtige Punkte. Wir bringen gerade in der nationalen Strategie innerhalb von 3 Jahren, es endet dieses Jahr, ca. 50 Millionen Euro in die Landschaft in Deutschland. Wir erleben hier große Schwierigkeiten in der Jährlichkeit der Mittelbewirtschaftung. Wir brauchen unbedingt Möglichkeiten als Förderer, von dieser Jährlichkeit wegzukommen und in eine Art Selbstbewirtschaftung von nicht verausgabten Mitteln reinzukommen. Das Sprintfreiheitsgesetz hat schon sehr wichtige Impulse gesetzt. Und es wäre ein wichtiges Anliegen, dass viele Elemente, die im Sprintfreiheitsgesetz enthalten sind, auch für andere Förderer in unserem Wissenschaftssystem realisiert werden. Es betrifft auch Möglichkeiten der größeren Freiheit bei der Personalbewirtschaftung und auch die Grenzen für die Ausschreibungen, die manchmal zu niedrig gesetzt sind, dass man auch ohne Ausschreibung Aufträge vergeben kann, ist sehr wichtig, gerade im Innovationsbereich, wo Geschwindigkeit von hoher Bedeutung ist. Das ist ein Punkt, der leicht gesetzlich zu regeln wäre. Hier lohnt es sich auch, einen internationalen Blick generell zu haben. Wir agieren sehr eng mit Standorten wie Singapur, Israel, USA, anderen Innovationsbereichen. Auch China schauen wir zunehmend hin. Und wir müssen sehr aufpassen, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht schlechter sind als in direkten Nachbarländern oder globalen Wettbewerbsländern. Bei der eigentlichen Gründung haben wir immer noch unnötige bürokratische Hindernisse. Es fängt bei Notarverfahren an und geht weiter in viele Aspekte, insbesondere an der Schwelle von der noch wissenschaftlichen Verordnung der Arbeitsgruppen in den Übergang in die private Gründung. Hier brauchen wir Rahmenbedingungen, die diesen Übergang möglichst glatt gestalten und möglichst viel Interaktion ermöglichen an dieser Stelle. Wir erarbeiten dafür Rahmenbedingungen im Rahmen der jetzt vorhandenen gesetzlichen Regelungen. Bei neuen gesetzlichen Regelungen sollte man darauf achten, dass diese Wechselwirkung zwischen Akademie und Start-up bestmöglich gestaltet werden kann. Dazu gehören auch die Wandeldarlehen, die ein sehr wichtiges Instrument sind. Im Sprintfördergesetz bereits realisiert, sollten weiter ausgedehnt werden als Möglichkeit der Innovationsförderung. Und generell eben dieses Abkehr von der reinen Jährlichkeit und hin mehr zu einer Meilenstein-basierten Förderung. Zur Regulatorik noch. Wir empfehlen dringend, Regulatorik als Managementinstrument einzusetzen und generell in den Verfahren dafür zu sorgen, dass regulatorisches Denken früh als Enabler berücksichtigt wird und nicht spät als kontrollierender Faktor. Das soweit zu den wichtigsten Anliegen, die ich hier einbringen wollte.
Vielen Dank, Herr Baum. Ich muss leider auf die Zeit hinweisen. Das ist hochinteressant, aber Sie haben ja nachher in den Fragerunden noch die Gelegenheit zu vertiefen. Vielen Dank für diese hochinteressanten Ausführungen. Frau Dr. Burg, bitte mit Ihrem Statement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und sehr geehrtes Publikum, ich danke der Unionsfraktion für die Benennung als Sachverständige und dem Ausschuss für die Einladung. Ich spreche hier als Kanzlerin der Johannes Gutenberg Universität Mainz und als stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Entbürokratisierung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands. Die Johannes-Gutenberg-Universität ist eine Volluniversität mit knapp 30.000 Studierenden und einem Drittmittelvolumen von knapp 200 Millionen im Jahr. Das heißt, wir kennen Drittmittelabwicklung ziemlich gut. Gute Verwaltung ist eine zentrale Voraussetzung für das Vertrauen in die Demokratie. Und gleichzeitig erleben wir an den Hochschulen, dass bürokratische Vorgänge zunehmend komplex und belastend sind. Forschende wie auch Verwaltungsmitarbeitende stoßen an Grenzen. Deshalb ist der vorliegende Antrag zu begrüßen. Entscheidend ist jedoch, es darf nicht bei einer Agenda bleiben. Wir brauchen ganz konkrete Maßnahmen. Ich möchte drei Punkte hervorheben. Erstens die Initiierung einer Bund-Länder-Initiative zur Entbürokratisierung. Das Ziel müssen schlanke und einheitliche Regelungen in der Drittmittelförderung des Bundes sein. Wichtig wäre uns dabei ein Bottom-up-Ansatz mit der Einbindung der Hochschulen als Mittelempfänger. Aufbauen kann man hier auf der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen dem BMFTR und dem Arbeitskreis Entbürokratisierung der Kanzlerinnen und Kanzler. Wir haben jetzt jüngst Steckbriefe vorgelegt zur Vereinfachung. Ich denke, da kann man ansetzen. Zweitens eine Verbesserung der Finanzierungsstrukturen. Drittmittel sind essentiell für uns, sie bringen aber erhebliche Bürokratie mit sich. Eine stärkere Grundfinanzierung der Hochschulen ist daher ein zentraler Hebel zur Entlastung. Programme wie der Zukunftsvertrag sollten fortgeführt, dynamisiert und mit weniger Berichtspflichten ausgestaltet werden. Wenn die Länder verpflichtet würden, diese Mittel konsequent in die Grundfinanzierung zu überführen, ließe sich der administrative Aufwand deutlich reduzieren. Und schließlich drittens eine konkrete Umsetzung von Bürokratieabbau. Dazu gehört eine Bereichsausnahme Wissenschaft im Umsatzsteuerrecht. Wenn wir die nicht bekommen, dann würden wir Bürokratie weiter aufbauen müssen an den Hochschulen. Eine Vereinfachung und Standardisierung von Verfahren, eine deutliche Reduzierung von Berichtspflichten, ein Einsatz von Pauschalen und Stichproben statt Vollkontrollen und, wie eben schon erwähnt, eine Abkehr von der Jährlichkeit. Also mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Hochschulen. Auch die Nutzung von Zertifizierungen, wie sie im Antrag erwähnt ist, um Hochschulen von projektbezogenen Einzelnachweisen, etwa zu Nachhaltigkeit und Diversität, zu befreien, ist grundsätzlich sinnvoll. Wichtig ist aber, dass hierfür vorhandene Gütesiegel genutzt werden und keine zusätzlichen aufwendigen institutionellen Zertifizierungsverfahren ins Leben gerufen werden. Eine weitere Schlüsselrolle spielt aus unserer Sicht die Digitalisierung. Prozesse müssen konsequent verschlankt und dann im nächsten Schritt digitalisiert werden. Konkrete Fortschritte wären beispielsweise durch zentrale digitale Lösungen möglich, etwa bei Anerkennungs- und Bewerbungsverfahren. Eine bundesweit zuständige Stelle für die Prüfung ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, zum Beispiel bei der Stiftung für Hochschulzulassung, könnte ein wichtiger Schritt sein. Nicht alle Reformen lassen sich gleichzeitig umsetzen, aber sinnvolle Maßnahmen sollten priorisiert und zügig umgesetzt werden, damit wir kurzfristig spürbare Entlastungen haben. Und entscheidend aus unserer Perspektive ist, und das passiert ja heute auch schon, was uns sehr freut, ist, dass die betroffenen Perspektive, die Hochschulen, die abwickeln müssen, die in diesem Umfeld arbeiten, konsequent einbezogen werden. Denn so entstehen aus unserer Sicht tragfähige und wirksame Lösungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Frau Hornig von der Leopoldina, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Damen und Herren Abgeordnete, Lieber Herr Hauer, als Staatssekretär, hallo. Und liebe Frau Lang, wir hatten gestern schon das Vergnügen gehabt für den Austausch. Jetzt kommt das prompt ganz gut zusammen, dass wir uns hier heute wiedersehen. Also auch ich bedanke mich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung hier heute zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich äußere mich heute zu dem Antrag insbesondere mit Bezug auf das Papier, was die Leopoldina Diskussionspapier im Februar letztes Jahr veröffentlicht hatte, und zwar mehr Freiheit und weniger Regulierung. Wir hatten bereits Gelegenheit, das hier im Ausschuss auch vorzustellen, gemeinsam mit Marietta Auer, die Mitglied der Leopoldina ist und auch Mitglied in dieser Arbeitsgruppe gewesen ist. Seither ist einiges passiert, insbesondere im Debattenbereich innerhalb des Systems, also innerhalb des Wissenschaftssystems, Medien und Politik. Und wir hatten auch dazu noch einen anhängenden Workshop sozusagen jetzt Ende Februar in Berlin mit der Fragestellung, sozusagen ist die Wissenschaft auf dem Weg zur Entbürokratisierung und wie sieht eigentlich die Zwischenbilanz aus? Und einige Akteure waren ja auch bei uns dabei gewesen. Also die Grunddiagnose ist eigentlich aus unserer Sicht ziemlich klar und wir teilen die auch als Akteure miteinander. Und mit Akteuren meine ich auch nicht nur sozusagen die, die jetzt hier auf der Anhörungsbank sitzen, sondern auch, ich erkenne ganz gut, dass wir das in der Politik, dass es wirklich gut angekommen ist. Nämlich, dass wir als Deutschland sozusagen als Wissenschaftsstandort leistungsfähig sind und sichtbar in der Welt, aber natürlich über komplexe, zersplitterte, kleinteilige Regulierungsstrukturen haben, die in unserer Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit dann doch am Ende stark bremsen. Zeit, Personal, Aufmerksamkeit, das alles fließt in Antragstellung, Dokumentation, Berichte, Prüfungen, Absicherung, Schnittstellenmanagement, auch so ein Thema, und fehlen für das Wesentliche, nämlich Forschung, Lehre, Transfer und Innovation. Der vorliegende Antrag der Grünen greift diese Problemlagen in konstruktiver Weise auf, wie wir finden. Das gilt insbesondere für die Reduktion dieser kleinteiligen Berichts- und Nachweispflichten, die Vereinfachung der Drittmittelförderung, die auch oft angesprochen worden ist, die Stärkung verlässlicher Finanzierungsstrukturen, Verbindung zur Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung. Und gleichwohl möchte ich drei Punkte herausheben, die aus unserer Sicht noch der weiteren Beratung sozusagen berücksichtigt werden sollten. Das ist erstens, der Antrag richtet den Blick zu Recht auf das bestehende Dickicht externer Regelungen sowie Nachweis- und Berichtspflichten. Ergänzend sollte aber stärker berücksichtigt werden, dass die Bürokratie oft auch gerade als Reaktion auf diese externen Vorgaben in erheblichem Umfang auch innerhalb der Wissenschaftseinrichtungen entsteht. Das ist das Thema, was wir mit der Selbstverantwortung der Wissenschaftseinrichtungen auch im Leopoldina-Papier adressiert hatten. Und Selbstverantwortung natürlich, wir müssen zusehen, dass wir da unsere eigenen Dinge zurechtbiegen, aber natürlich ist es extern getriggert über die Regularien, die uns da erreichen. Komplexe, umfangreiche Regeln und ein strenges Kontrollumfeld von Rechnungshöfen und Zuwendungsgebern fördern eine ausgeprägte Risiko- und Vermeidungskultur. Daraus entsteht dann auch das wohlbekannte Goldplating innerhalb der Institutionen, und wir begrüßen da ausdrücklich die im Antrag verankerte Leitlinie des Trust-Based Funding und damit die Förderung nach pauschalen Ex-Post-Evaluationen, stichprobenhaften Prüfungen. Das wäre schon eine echte Erleichterung. Das ist nicht nur ein Ausdruck von Vertrauen, wie der Name ja schon sagt, Trust-Based, in die Wissenschaft, sondern es wäre auch die notwendige Rahmenbedingung, damit wir den Wissenschaftseinrichtungen auch tatsächlich die Verantwortung effektiv übertragen können. Institutionelle Audits sind ebenfalls genannt als Lösungsansatz. Die können auch sinnvoll sein, wenn sie den Nachweis- und Prüfstrukturen Tatsache wirklich bündeln. Sie verfehlen allerdings das Ziel, wenn sie zu einem Doppelmonitoring am Ende des Tages führen. Deswegen mein klares Petitum dazu, dann doch besser weglassen. Zweitens, viele Bürokratielasten entstehen nicht nur aus einzelnen Vorschriften, sondern aus Inkohärenzen. Unterschiedliche Ebenen greifen oft nicht hinreichend ineinander, verstärken sich sogar gegenseitig. Und dann zusätzlich problematisch ist ein ausgeprägtes ressortbezogenes Silo-Denken. Das kennen wir sozusagen auf Ihrer Seite genauso wie auf unserer Seite. Und das macht am Ende des Tages erhebliche Koordinations- und Absicherungsaufwendungen bei den Wissenschaftseinrichtungen. Exemplarisch lassen sich hierfür die auch im Antrag benannten Themen Forschungsdaten und Tierversuche heranziehen. Im Antrag ist das Thema Forschungsdaten als eigenständiges Problem ja zentriert. Und hinsichtlich dieses Forschungsdatengesetzes, wo wir alle drauf warten, sollte einfach der Fokus nun auf den Vollzug gelegt werden. Ich glaube, wir sind ja recht weit, was das anbelangt. Der Antrag erkennt außerdem die Problematik Planungs- und Rechtssicherverfahren im Bereich der wissenschaftlichen Tierversuche an. Das ist ein Thema, was wir natürlich genauso sehen als Leopoldina. Sie wissen, wir setzen uns sehr stark ein für ein Tierversuchsgesetz, was sozusagen unter Federführung aber nicht im Landwirtschaftsministerium, sondern im BMFTR aufgehangen sein sollte, dass wir da wirklich dann zu einem grundsätzlichen Regelwerk kommen. Drittens, Entbürokratisierung wird nicht gelingen, wenn jede zusätzliche Erwartung an Wissenschaftseinrichtungen jenseits von Forschung und Lehre in neue Umsetzungsstrukturen übersetzt wird. Das ist das Thema, was wir auch im Papier damals schon stark gemacht haben, auch stark diskutiert worden ist. Solche sekundären Ansprüche mögen gesellschaftlich natürlich legitim sein und politisch auch gut begründet. Doch in der Summe bleibt es dabei, dass sie sozusagen organisatorisch und finanziell nicht folgenlos sind, gerade in Zeiten dieser knappen Ressourcen, in denen wir uns bewegen. Und es geht uns überhaupt nicht darum, die gesetzlichen Verpflichtungen und Ziele, die damit verbunden sind, in Frage zu stellen. Das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist da viel mehr, dass Wissenschaftseinrichtungen auf Leitungsebene die Prioritäten, aber eben auch Nachrangigkeiten zuweisen, eben setzen und zusätzliche Anforderungen an ein tragfähiges Verhältnis zu den Kernaufgaben und diesen Ressourcen bringen können. Der Antrag erkennt durchaus das Problem, dass sich aus sekundären Indikatoren diese kleinteiligen Umsetzungs- und Nachweis- und Berichtsstrukturen ergeben. Weniger deutlich adressiert er jedoch, dass auch die Kumulation zusätzlicher Anforderungen selbst das Problem ist. Und die Entlastung gelingt allein nur dadurch nicht, dass andere Nachweisformen gefunden werden oder erfunden worden, sondern einfach, dass wir diese zusätzlichen Erwartungen nicht noch additiv aufschichten. Also das Fazit ist einfach, wir sehen ja viel ongoing, bitten wirklich um dringende Umsetzung der Sachen, da wo auch Einigkeit herrscht. Und ich kriege schon das Zeichen, um zu schließen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Hornig. Ich muss noch mal leise auf die Zeit hinweisen. Wir sind hier knapp getaktet. Vielen Dank für die interessanten, für die wichtigen Ausführungen. Herr Dr. Keller, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Zuhörende hier im Saal, aber auch im Livestream. Ich bedanke mich zunächst für die erneute Gelegenheit, zu einem wichtigen Thema Stellung nehmen zu dürfen für die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, die Beschäftigte in Bildungseinrichtungen, aber auch an Hochschulen und Forschungseinrichtungen organisiert. Wir begrüßen sehr, dass sich der Ausschuss heute mit der Entlastung der Wissenschaft von kleinteiliger Bürokratie befasst, denn es gibt in der Tat eine verbreitet eine überbordende Bürokratie, die Forschung, Lehre und Studium behindern. Ich möchte aber noch eine Vorbemerkung vorwegschicken. Wir brauchen zwar eine strukturelle Entlastung, effiziente Verfahren und damit auch mehr Zeit für Lehre, Forschung und Studium, aber auf der anderen Seite widersprechen wir als GEW auch der teilweise vorhandenen Einschätzung, dass Bürokratie per se eine Zumutung sei. Mir ist es wichtig, zu Beginn zu betonen, dass Bürokratie als ein System von Verwaltung mit klaren Regeln, Standards und Zuständigkeiten auch in Wissenschaftseinrichtungen wichtige Funktionen, unverzichtbare Funktionen erfüllt, nämlich Rechtsstaatlichkeit und Transparenz zu sichern, Gleichberechtigung und Teilhabe zu garantieren und auch die Rechte von Beschäftigten und Studierenden zu schützen und auf diese Weise auch Partizipation und Mitbestimmung sicherzustellen. Arbeitsschutz, Qualitätssicherung, Datenschutz oder Gleichstellung sind eben keine Nebenzwecke der Wissenschaft, die zulasten ihrer Kernaufgaben gehen, sondern das sind Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit von Wissenschaft und auch für die Resilienz der Wissenschaft in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Wir plädieren daher als GEW für einen differenzierten Ansatz. Entlastung ja, Deregulierung nein. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne Ihre Aufmerksamkeit auf das Potenzial von Strukturreformmaßnahmen in der Wissenschaftspolitik lenken, das Potenzial, die auch Potenzial für den Bürokratieabbau haben. Wir begrüßen zunächst den Antrag auch der Grünen-Fraktion grundsätzlich und eine differenzierte Bewertung der Vorschläge finden Sie in meiner Stellungnahme. Aber ich möchte jetzt noch ein paar Schlaglichter herausgreifen, die eine grundsätzliche Bedeutung haben. Ich kann mich an Frau Burg anschließen, zunächst mal, was das Thema Wissenschaftsfinanzierung angeht. Ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsfinanzierung, deutlicher Ausbau der Grundfinanzierung, würde Wissenschaftseinrichtungen, aber auch Forscherinnen und Forscher spürbar entlasten. Denn diese müssen heute immer mehr Zeit und Energie investieren in aufwendige Antrags- und Berichtsverfahren, um überhaupt substanziell Forschung machen zu können, denn ohne Drittmittel geht es gar nicht. Zeit und Energie, die für die eigentliche Forschung und vor allem auch für die Lehre fehlen. Und der Bund könnte gemeinsam mit den Ländern durch eine Aufstockung und eine dauerhafte Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken, mindestens in der Größenordnung des Pakts für Forschung und Innovation, genau dazu beitragen. Zweiter Punkt. Dauerstellen für Daueraufgaben und Mindestlaufzeiten für Zeitverträge. Das ist nicht nur das Credo der GEW, sondern wäre auch ein wirksamer Beitrag für die Entlastung von Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Warum? Heute sind Hochschulgremien, Leitungsorgane, Personalverwaltungen, auch Personalvertretungen sehr stark belastet von immer wiederkehrenden Entscheidungen über Einstellungen, Vertragsverlängerungen. Das ist auch stets verbunden mit einer aufwendigen und komplizierten Prüfung des Befristungsrechts. Und es gibt das Problem einer permanenten Einarbeitung neuer Beschäftigten oder im Falle von Vakanzen müssen Vertretungen eingestellt werden. Darum bin ich der Überzeugung, dass der Bund durch eine Abschaffung oder zumindest radikale Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in Verbindung mit der versprochenen Mittelbauoffensive auch zum Bürokratieabbau beitragen könnte. Ich möchte als dritten Punkt ein Thema beleuchten, was in dem Antrag jetzt noch gar nicht vorkommt, aber hier sicher auch bald wieder Thema sein wird, die Reform der Ausbildungsförderung. Auch eine überfällige Reform des BAföG könnte zur Entbürokratisierung beitragen. Denkt man etwa an eine echte Digitalisierung des gesamten Antragsverfahrens, an den Verzicht auf den Leistungsnachweis nach dem vierten Semester, der aus Vor-Bologna-Zeiten mit dem Vordiplom stammt, oder auch auf jährliche Wiederholungsanträge, die durch längere Bewilligungszeiträume abgelöst werden könnten. Vor allem aber könnte die Umstellung des Studierenden-BAföG auf einen Vollzuschuss das Bundesverwaltungsamt, das Jahr für Jahr Millionen Darlehenskonten verwalten muss, massiv entlasten. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen.
Vielen Dank Ihnen, Herr Keller. Wir machen weiter mit Frau Dr. Reinhardt, Unikanzlerin AD.
Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen auch von mir, sehr geehrter Ausschussvorsitzender, sehr geehrte VertreterInnen der Bundesregierung und liebe Ausschussmitglieder. Ich spreche in der Tat als ehemalige Kanzlerin. Ich war bis Ende letzten Jahres Kanzlerin der Ruhr-Universität, war insgesamt 17 Jahre Kanzlerin und kenne also Universitätsverwaltung sozusagen von der Pike auf und habe mich in den letzten Jahren eben in dem Bereich Bürokratieabbau engagiert, sowohl in meiner eigenen Verwaltung als auch eben als Sprecherin unseres Arbeitskreises Entbürokratisierung. Und ich habe auch eine Stellungnahme abgegeben. Und will aber jetzt noch mal drei Punkte stark machen. Eine Sache ist jetzt schon zweimal gesagt worden. Nee, ich fange mal vorne an. Also ein Disclaimer, der uns, glaube ich, als Kanzlerin immer wichtig war und der hoffentlich hier auch auf Konsens trifft, ist eben das Thema, dass wir die Bürokratie an sich nicht schlecht reden wollen, sondern dass wir schon sehen, dass die Bürokratie eine ganz essentielle Voraussetzung oder das ein Rückgrat von Demokratie ist, weil ich bin schon davon überzeugt, dass der Wert der Bürokratie ja dazu beiträgt, dass das Vertrauen in staatliches Handeln überhaupt erhalten bleibt. Und das, glaube ich, muss man immer wieder vor die Klammer ziehen, damit man da eben nicht in so eine Runde kommt, dass man sagt, muss das aber weg. So weit, so gut. Also Wert der Bürokratie hochhalten. Drei Punkte will ich stark machen. Das erste ist schon gesagt worden, das ist das Thema Grundfinanzierung. Eine starke Grundfinanzierung ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, um eben bürokratische Anforderungen, überbordende bürokratische Anforderungen niedrig zu halten. Und in dem Zusammenhang, und das steht ja auch im Antrag, ist eben auch das Thema Verstetigung, Dynamisierung und auch einfache Abwicklung der Bund-Länder-Programme eine ganz wichtige Sache. Trotzdem ist es natürlich so, dass Drittmittel werden immer ein ganz wesentlicher Bestandteil der Hochschulfinanzierung bleiben. Und wir möchten natürlich auch Drittmittel auch gerade vom Bund Forschungsprogramme haben. Und da rücken eben, und das ist jetzt noch nicht angesprochen worden, rückt die Rolle der Projektträger in den Mittelpunkt. Und ich wage mal eine steile These, die ich nicht in meiner Stellungnahme geschrieben habe. Ich glaube, dass die Projektträger, wenn man sich anguckt, wie die angewachsen sind unter den Ministerien, aus sich raus ja gar kein Interesse haben können, das sehr zu verschlanken und zu vereinfachen, weil die ernähren sich ja ein Stück weit von diesen ganzen Aufträgen und diesen ganzen Regeln. Das heißt, ich würde mich hinauswagen und sagen, eine Steuerung, eine stärkere Steuerung und Kontrolle der Projektträger wäre eine Bitte, die wir, glaube ich, an die GeldgeberInnen haben. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man in Zukunft eben Projektträger nur dann Aufträge gibt, wenn sie auch ein klares Konzept für Verwaltungsvereinfachung vorlegen können. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, ich will auf dieses Positionspapier der Kanzlerinnen und Kanzler, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben, einmal eingehen. Und, und ich lege Ihnen das, falls Sie das noch nicht gelesen haben, wirklich ans Herz, weil da steckt viel Erfahrung und Gehirnschmalz drin. Und wir haben ja da 5 Instrumente benannt, wo wir gesagt haben, wenn man diese Instrumente, ich würde sogar sagen Prinzipien benutzt, dann kann man das auf allen Ebenen anwenden. Also Prinzipien wie zum Beispiel Anhebung von Wertgrenzen. Oder mein Lieblingsinstrument oder Prinzip ist das Thema, dass man setzt auf Selbstauskünfte verbunden. Also statt flächender Kontrollen macht man Selbstauskünfte und nur noch Stichproben. Das ist ein Instrument, das kann man auf allen Ebenen anwenden. Und das basiert eben wirklich darauf, dass man sagt, wir kommen weg von dieser Misstrauenskultur, wo sich staatliche Institutionen untereinander misstrauen, wo sich Verwaltungen irgendwie ihren Wissenschaftlerinnen, ihren verbeamteten Professorinnen misstrauen, kommt davon weg und stärkt eben die Eigenverantwortung und versucht darüber eben so ein System of Trust zu etablieren. Also das kann man auf allen Ebenen machen. Und jetzt in Bezug auf das Innovationsfreiheitsgesetz, auf das wir ja hoffen, ist es so, dass wir hoffen auf Tempo. Wir brauchen wirklich schnell was. Ich weiß auch, dass Sie daran arbeiten. Und es wäre wirklich gut, man könnte so konkrete Entlastungspakete schnüren, die eben auch unmittelbar Wirkung erzeugen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Und wir kommen jetzt zu der ersten Fragerunde und starten mit der CDU, CSU. Herr Ebmeier, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich im Namen der CDU-CSU-Fraktion ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen bedanken. Ich danke auch für den Appell, dass Sie Bürokratie zwar als notwendigen Bestandteil rechtsstaatlicher Verwaltung sehen, aber ich glaube, dass wir alle wissen, dass zugleich in den vergangenen Jahren Bürokratie ein übermäßiges Ausmaß erreicht hat, das Forschung und Lehre erheblich belastet. Ich habe 2 Fragen in der ersten Runde. Die erste an Frau Dr. Burg. Bei dem Antrag der Grünen unterstützen Sie die Zielrichtung, warnen aber sehr deutlich davor, dass Standards über zusätzliche institutionelle Audits abzusichern, weil das den Aufwand noch vergrößern kann. Was würden Sie empfehlen, wie man Standards sichern, aber eben ohne neue Prüfbürokratien aufbauen kann? Zweite Frage an Frau Hornig. Sie betonen, dass Wissenschaftseinrichtungen bestehende Handlungsspielräume besser nutzen und ihren eigenen Regelungsbestand kritisch überprüfen sollten. Wo sehen Sie heute das Hauptproblem? Eher im Gesetz selbst oder in der Verwaltungspraxis? Sind vorhandene Regelungen vielleicht auch zu vorsichtig ausgelegt in den Organisationen? Danke.
Ja, vielen Dank. Dann fange ich an. Ja, institutionelle Audits sind ja eines der aufwendigsten Verfahren zur Messung von Qualität und von Strukturen, Prozessen, die in einer Einrichtung vorliegen. Das heißt, wenn eine Einrichtung, eine Universität so etwas vorbereiten muss, ist sie mehrere Monate mit der Vorbereitung beschäftigt. Dann braucht man ein Gutachtergremium, das kommt, dass sich das alles anschaut. Das schreibt wiederum einen Bericht. Das kommt natürlich dann auch wieder vorbei nach 3 oder 5 Jahren. Und das halte ich für zu aufwendig, um das abzusichern, weil wir ja dann wiederum Verfahren aufbauen, wo wir gerade versuchen, an anderer Stelle etwas abzubauen. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir die Standards anders etablieren. Viele Hochschulen haben Zertifikate zu Nachhaltigkeit, zu Gleichstellung und Diversität, zu familienfreundlicher Hochschule. Das sind alles Zertifikate, wo die Hochschulen regelhaft zeigen, dass sie das können, dass sie das machen, dass sie in der Lage sind, das ordentlich umzusetzen. Und ich glaube, es braucht dann keinen doppelten Zugang dazu, sondern es würde einfach reichen, diese Zertifikate zu nehmen, einen Haken dran zu machen und zu sagen, die können das.
Ja, die Frage war sozusagen, was wohl die Hauptprobleme sein könnten der Akteure, sozusagen ihr eigenes Care-Aus vielleicht dann auch gründlich zu machen, wenn ich das mal so übersetzen darf. Also zunächst mal positiv gesprochen, ich nehme unwahrscheinlich viel Dynamik wahr in dem Feld. Also wir sitzen ja schon 2 Vertreter alleine von dem Arbeitskreis der Kanzlerin, Kanzler da. Es ist darauf hingewiesen worden, dass da auch mit den Projektträgern dort dieser Austausch existiert. Und wirklich gar nicht zu vernachlässigen ist einfach der Rückenwind, dass wir wahrnehmen, dass BMFTR da auch eben über die Stabsstelle Entbürokratisierung dort auch wirklich Bemühungen passieren. Ich glaube, es sind halt nach wie vor Unsicherheiten, was erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, da müssen die Institutionen in sich hineinschauen und das mit sich manchmal auch vielleicht auch nochmal mit den Zuwendungsgebern rückkoppeln. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal noch eine ganze Menge Kommunikationsaufwand, bevor wir da auch diesen Frühjahrsputz, kann man ja gar nicht sagen, es ist ja eine überjährige Sache, Überjährigkeit. Dass wir das auch gut abschließen kann irgendwann mal. Aber es wird nicht ausbleiben sozusagen bei der, und da bin ich schon ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, sozusagen Entlastung, ja, Deregulierung, nein. Ich glaube, wir brauchen schon auch dringend Deregulierung auf Seiten der Gesetzgebungen. Und ich möchte mal insbesondere einen Blick in die Länder werfen, sozusagen die Hochschulgesetzgebungen. Das sind ja einfach viele, 16 plus 1 wahrscheinlich. Jetzt habe ich gelernt, dass das Hochschulrahmengesetz des Bundes soll ja dann jetzt wohl auch mal gekillt werden. Es ist eine Sache, die keine Anwendung mehr hat, aber doch immer irgendwie mitgeprüft werden muss und so weiter. Also das ist natürlich super. Aber jedes der Landesgesetzgebungen, der Hochschulgesetzgebung ist ja irgendwo immer in Revision. Ja, so zum Beispiel jetzt in Hessen, da, wo ich immer einen genaueren Blick drauf werfe, weil ich dort in einem Hochschulrat Mitglied bin. Und dass man da auch die Gelegenheit nutzt, wirklich nicht nur über die regelhafte Abfrage sozusagen bei den Universitäten zu fragen, was gibt es denn für ein Feedback zur aktuellen Hochschulgesetzgebung, und man nimmt das dann vielleicht auch wohlwollend auf, Komma und Ergänzung im Gesetz, sondern dass man eigentlich immer ein weißes Blatt Papier vornimmt und das Gesetz sozusagen nach dem Bedarf nach neu schreibt. Dann gehen vielleicht auch solche Unsicherheiten dann damit verloren, dass man nicht genau weiß, was eigentlich seitens der Geldgeber auch verlangt und gewünscht ist, weil auch die Hochschulgesetzgebung ja vieles adressieren, aber am Ende gar nicht so viel verpflichten, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, da braucht es Klarheit in der Legistik. Das ist so ein Thema. Ja.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der AfD. Herr Dr. Birkhahn, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank fürs Wort. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Darlegungen. Ja, das Anliegen des Antrags ist grundsätzlich begrüßenswert. Natürlich Bürokratieabbau, das ist ja eins der Buzzwords auch im Plenum. Das haben wir alle ein paar Minuten dort. Wie auch der Antrag richtig feststellt, die wachsende Regelungsdichte bei gleichzeitig begrenzten Finanzmitteln belastet die Forschung stark. Das können wir natürlich alles so als Analyse durchaus mittragen. Interessant ist natürlich, dass die Problemverursacher sich jetzt als Problemlöser anbieten. Und es ist im Prinzip ein machttechnisches Perpetuum mobile. Man erzeugt Probleme, die dann irgendwann später von einem auch wieder gelöst werden sollen. Ja, es ist auffallend, wenn man sich den Antrag durchliest, dass natürlich die üblichen Buzzwords wieder dabei sind. Diversität, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Also alles das, was lustigerweise in den letzten Jahrzehnten zu einem Aufwuchs an Bürokratie geführt hat und Berichten und Ähnlichem geführt hat, das will man natürlich beibehalten. Ja, wir haben mit großer Sympathie die Stellungnahme der Leopoldina auch wahrgenommen, dass sie eben, wo eben auch dargestellt wird, dass die Priorisierung der Kernaufgaben in der Wissenschaft weiter vorangestellt werden sollen und eben die Nebenzwecke, die jetzt teilweise priorisiert werden, dass das doch bitte wegfallen soll. Ja, der Herr Keller von der GEW findet das natürlich nicht gut. Der möchte die Regulierung gar nicht, sondern nur eine Entlastung, was auch immer das sei. Gut, Lieblingsthemen der Grünen sind natürlich auch immer wieder eingebaut. Dauerstellen, also Tenure Track, eine Personalstruktur, die dort eine Klientelpolitik betreibt und natürlich auch Tierversuche, wobei man sich fragt, was das da eigentlich zu suchen hat. Aber wie gesagt, eigentlich ist die angestrebte Reduktion der Bürokratie natürlich durchaus sinnvoll, diskussionswürdig, und wir werden dazu natürlich auch unsere Vorschläge machen. Nun zu den Fragen. Frau Reinhardt und Frau Burg, in Ihren Stellungnahmen taucht das Bild auf, dass Sie eine Harmonisierung der Forschungsförderprogramme von Bund und Ländern fordern oder anregen. Ja, wie können die Spezifika von Programmen, Fördermittel geben werden und Disziplinen gewahrt bleiben und gleichzeitig durch diese Harmonisierung Ihrer Meinung nach eine wesentliche bürokratische Hürde abgeschafft werden? Danke. Wie können die Spezifika von Programmen, Fördermitteln, Gebern und Disziplinen gewahrt bleiben und gleichzeitig durch die Harmonisierung oder eine Harmonisierung Ihrer Meinung nach hier eine wesentliche bürokratische Hürde abgebaut werden?
Prima, ja, vielleicht zuerst Frau Reinhardt, dann Frau Burg.
Genau, also ich habe nicht gefordert in meinem Papier eine generelle Harmonisierung von allen Forschungsförderungsprogrammen. Das ist ein Missverständnis. Aber vielleicht noch mal dazu, worauf sich die Stellungnahme bezieht, die bezieht sich ja auf die Abwicklung von Programmen. Ja, also da geht es um das, was wie sozusagen, ich sagte, Projektträger oder Verwaltungen eben agieren, um eine Verwaltungsvereinfachung durchführen zu können und damit WissenschaftlerInnen von Bürokratie zu entlasten. Das führt aber nicht dazu, dass Programme in ihrer strategischen Ausrichtung oder inhaltlichen Prägung von verschiedenen Disziplinen tangiert werden, sondern da geht es ja um die Verwaltung, um die administrativen Prozesse.
Ich kann das auch nur noch mal unterstützen. Auch ich habe mich nicht dafür ausgesprochen, dass Forschungsprogramme in ihren inhaltlichen Ausrichtungen harmonisiert werden, sondern es geht darum, dass wir einheitliche Abwicklungen schaffen. Ganz praktisches Beispiel. Es geht darum, wenn ich Projekte des Bundes habe in einer Hochschule, dass die Abwicklung dieser Projekte identisch läuft, dass die Berichte identisch sind, dass ich nicht jedes Mal neu anfangen muss. Welchen Inhalt das Ganze hat, das hat damit gar nichts zu tun. Das hat mit Prozessen und Abwicklungen, das ist völlig unabhängig davon.
Vielen Dank. Wollen Sie nachsitzen, Herr Birkan?
Ja, darauf habe ich abgezielt auch. Ja, Sie hatten, Frau Burg, noch gesagt, dass Sie nachvollziehbare und wirksame Maßnahmen, also eine Überführung darin auf der Ebene der programmatischen Agenda durchführen wollen. Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach kurz- und mittelfristig realistisch?
Da muss ich jetzt zurückfragen. Können Sie mir da noch mal einen Satz mehr zu geben, auf was Sie sich jetzt beziehen?
Kurz mal in Ihre Stellungnahmen. Falls tragen wir auf die nächste Runde dann. Okay.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir da mehr Gelegenheit dazu. Wir machen weiter mit der SPD. Herr Kaczmarek, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Zeit. Entbürokratisierung, das haben bis jetzt alle Regierungen gesagt. Und wir haben uns vorgenommen, mit einem Innovationsfreiheitsgesetz doch wesentliche Hürden noch mal in den Blick zu nehmen. Und deswegen bitte ich um Verständnis, wenn ich nicht alle Aspekte, die hochinteressant sind, abfragen kann, sondern wenn ich mich auf ein paar Dinge konzentriere, nämlich wie wir welchen Handlungsbedarf wir sehen bei der Verbesserung der Forschungsförderung in Deutschland. Ich möchte beginnen mit einer Frage an Herrn Baum. Sie sind für den Bereich der Gesundheitsforschung quasi stellvertretend hier und vielleicht bleiben wir mal bei dem Bereich. Wie sehen Sie denn die Gesundheitsforschung, vielleicht nehmen wir auch die Gen- und Zelltherapie im internationalen Vergleich aufgestellt und warum hören wir trotzdem, dass Ausgründungen, dass Start-ups teilweise dann auch im Ausland weiter ihre Arbeit fortsetzen?
Ja, wir haben hier das typische Wertschöpfungsdilemma. Wir sind bärenstark in der Grundlagenforschung auf Augenhöhe gemessen an allen Indikatoren. Wir sind auch noch ganz gut im Bereich von Patentierung. Wir verlieren Geschwindigkeit in der darauffolgenden Umsetzung in Startups, in klinische Studien und in Medikamente, die in den Markt kommen und dann den skalierbaren Nutzen für die Patienten erreichen. Wir haben gerade in Hochtechnologiefeldern wie Gen- und Zelltherapie die Gefahr aufkommen, dass die Produkte aus dem Ausland in unsere Märkte kommen, die Wertschöpfung komplett dann ins Ausland letztendlich geht, mit Ausnahme von wenigen Vertriebsthemen, die hier noch passieren und ein bisschen Wertschöpfung schaffen. Es ist also hochnotwendig, dass wir hier wieder eine eigene, resiliente, starke Entwicklung haben. Und wir brauchen hier, wie ich schon eingangs gesagt hatte, nationale Synergie, nicht nationalen internen Wettbewerb. Und wir müssen das auch stark im europäischen Kontext machen, in Verbindung mit starken europäischen Entwicklungszentren, weil es letztendlich um europäische Resilienz geht, in einem Gesundheitsmarkt, der dann bis zu 500 Millionen Menschen umfasst. Wir sehen, die Produkte, die kommen, sind überwiegend aus USA und zunehmend jetzt auch noch China, was der entscheidende Benchmark ist. Was können wir tun? Ja, Synergien fördern, Silos überwinden zwischen Akademie, Startups und Industrie. Und was auch durchaus sinnvoll wäre, mehr Mut für eine bedarfsorientierte Forschungsförderung. Singapur ist ein gutes Beispiel. Es war ein Stadtstaat, viel einfacher zu regieren, aber die haben eine wirklich aus den gesellschaftlichen Bedarfen, die erhoben werden, empirisch abgeleitete Schwerpunktsetzung der Förderung im Gesundheitsforschungsbereich. Das ist beispielgebend, das ist auch eine alternde Gesellschaft, in vielerlei Hinsicht ähnlich unserer Gesellschaft. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Mut auch für staatliche Schwerpunktsetzung, damit einige Themen mit besonderer Kraft wirklich hervorgehoben werden. Im Bereich Gen- und Zelltherapie sind wir dankbar für den Impuls, der vom Parlament kam, dass es diese nationale Strategie gibt. Das Fördervolumen ist im internationalen Vergleich viel zu gering, die Förderdauer viel zu kurz. Also wir haben jetzt schon viel geschafft in den ersten 3 Jahren, stehen aber jetzt vom Ende der Förderung. Wir sind im konstruktiven Austausch mit dem BMFDR zur Fortführung, würden uns aber sehr wünschen, dass dort mehr Power kommt. Wir haben über 1000 Menschen aktiviert in dem Programm. Wir haben schon mehrere Produkte in der Pipeline, die jetzt angeschoben werden. Wenn jetzt die Förderung abbricht, verliert man wieder Zeit, man verliert Potenziale, man verliert letztendlich die Produkte ins Ausland. Und wir werden dann vom Entwickler zum Zahler von fremden Produkten. Also man könnte das ähnlich iterieren für KI-getriebene Innovationen und andere MedTech-Robotik-getragene Technologiefelder. Also unbedingt Stärken bündeln, länderübergreifend, Formate zusammenführen, gesellschaftlich wagen, Schwerpunkte zu definieren, wo man dann richtig stark rein investiert. Die Hightech-Agenda bietet dafür eine Möglichkeit. Es ist jetzt wichtig, dass das in der Hightech-Agenda auch so realisiert wird.
Danke, Herr Kaschbeck.
Da möchte ich einmal noch kurz nachfragen nach so konkreten Hemmnissen, also speziell vielleicht auch auf Ihre Fächer bezogen. Also was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hürden bei der Durchführung dann eben von medizinischer Forschung und klinischen Studien, die dann vielleicht hier nicht durchgeführt werden können?
Ja, bei den klinischen Studien können wir Gutes berichten. Es wird ja erhoben vom VFA, einem Verband der Forschung und Arzneimittelunternehmen, wie die letztendlich die Aktivität in klinischen Studien sich entwickeln, auch im internationalen Vergleich. Wir haben schon wieder einen Platz gut gemacht im europäischen Wettbewerb. Das sind die ersten Auswirkungen vom Medizinforschungsgesetz, das hier zu einer Defragmentierung und Vereinfachung der Verfahren geführt hat. Wir müssen jetzt aufpassen, dass auf der regulatorischen Seite kein Engpass entsteht. Je mehr wir Innovationen anschieben, desto mehr brauchen wir die Regulatoren als Unterstützer. Bei der mRNA-Vakzine hat das hervorragend funktioniert mit diesem Rolling Regulation sozusagen, das in der Entwicklung immer regulatorisch begleitet wurde. Das setzen wir jetzt in vielen anderen Bereichen auch zunehmend um. Wichtig ist, dass die nationalen Regulationsbehörden auch entsprechend Personal haben, um den Innovationsaufwuchs, den wir uns im Land erhoffen, konstruktiv zu begleiten und dass sie nicht zur limitierenden Ressource werden.
Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Bemerkung an dieser Stelle von mir. Die Bedeutung des Medizinforschungsgesetzes schätze ich ähnlich ein. Wir machen weiter mit Frau Azar für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, für Ihre wirklich wertvollen Statements. Ich bin jetzt seit einem Jahr in diesem Bundestag und der Satz, den ich am meisten gehört habe, war oder ist, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wobei ich trotzdem noch mal positiv erwähnen muss, das Beispiel von Ihnen, Herr Vorsitzender, Herr Professor Baum hat ja zahlreiche auch Maßnahmen erwähnt, die in der Ampelzeit positiv waren. Also wir sind durchaus auf einem guten Weg, aber wir brauchen eben mehr, weil Deutschland sich eben diesen Luxus nicht leisten kann, seine klügsten Köpfe mit Formularen zu ersticken. Und unser Antrag ist eine Absage an das System des Misstrauens. Wir fordern einen Paradigmenwechsel, Vertrauen durch Entlastung. Und hierzu haben wir eine Reihe von Vorschlägen eingebracht. Vieles davon ist von den Sachverständigen gerade auch aufgegriffen worden. Trotzdem möchte ich noch ein, zwei Punkte erwähnen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel die Forderung, dass man Einzelnachweise bei Projekten unter 5 Millionen Euro konsequent durch Pauschalen ersetzen sollte. Wer über Jahre eine saubere Förderhistorie nachweist, muss von der Vollprüfung befreit und auf Stichproben umgestellt werden. Wissenschaft braucht Zeit für Erkenntnis, nicht für Belege. Ein weiterer Punkt ist der Bereich des Fast Tracks für den Transfer, dass man verbindliche Standardverträge hat von der Verhandlung bis zur Umsetzung maximal 8 Wochen und einen Fast Track Transfer, wo man nicht ewig lange Verhandlungen führt über die Frage von IP-Rechten und Vergütung, sondern erfolgsabhängig, wenn die Idee dann tatsächlich fliegt. Und der letzte Punkt, die Strukturreform der Projektträger, das finde ich eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir das angehen. Gleichzeitig aber auch die Flut an Fördermaßnahmen und Förderprogrammen auf Bundesebene und diversen Förderrichtlinien, die man vereinheitlichen sollte. Ich habe diverse Fragen. Ich würde diese Fragen gerne an Frau Dr. Reinhardt richten. Welche konkreten Erwartungen hätten Sie an ein künftiges Innovationsfreiheitsgesetz, damit es tatsächlich zu weniger Verwaltungsaufwand und mehr Handlungsspielraum in Wissenschaft und Forschung führt? Und Sie beschreiben die projektgesteuerte Förderung mit Ihren Antrags- und Berichtspflichten als zentralen Bürokratietreiber. An welcher Stelle sehen Sie aktuell den größten Entlastungsbedarf?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wenn ich auch jetzt so die Fragen richtig deute, ist es ja in unser aller Interesse, dass so ein Gesetz zügig kommt. Und das, ich denke auch mittlerweile, man muss sehr konkrete Pakete schnüren und vielleicht nicht versuchen, irgendwie alles zu lösen, ja, sondern es ist vielleicht besser, man schnürt einige konkrete Projekte und geht dann in die Umsetzung. Ich sehe das genauso, dass das eben an der Umsetzung hapert. Ja, also die Einigkeit ist ja parteiübergreifend da, das hört man ja auch hier. Und deswegen komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, mit diesen Prinzipien oder Instrumenten, die wir in dem Positionspapier benannt haben. Also damit könnte man zum Beispiel arbeiten. Und wenn Sie fragen, wo ist sozusagen die größte Notwendigkeit, was ich auch in den Universitäten immer gesehen habe, wo wirklich Leiden entsteht, sage ich mal, sind diese unfassbar vielen redundanten Berichtspflichten für WissenschaftlerInnen, ja, die eben im Antrag, also Vorantrag, Vollantrag, dann Zwischenberichte, dann müssen die ja zum Teil, also der Output eines Forschungsprojektes ist ja am Ende in der Regel eine Veröffentlichung. Jetzt muss aber trotzdem der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin in der Zwischenzeit in unterschiedlichen Formen, sodass es eben die KollegInnen aus den Projektträgern verstehen, eben immer wieder, also eine drastische Reduzierung der Berichtspflichten. Die Erlaubnis, dass man das, was eigentlich der Output ist, sei es ein Vortrag auf einer Konferenz oder eine Veröffentlichung, dass man das auch eben werten kann als Bericht, als Nachweis dafür, dass eben das Projekt auch umgesetzt worden ist. Dann ist ja schon gesagt worden, Arbeit mit Pauschalen, mehr Flexibilität, Erhöhung von Wertgrenzen würde man mit einem Schlag ziemlich viel lösen. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, wir haben ja nun seit dieser Bundesregierung das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und da blicken wir natürlich auch gespannt hin. Und ein Wunsch wäre auch, dass sichtbar ist, dass sozusagen die Aktivitäten, die dort stattfinden und vorangetrieben werden, eng verzahnt werden mit dem, was im BMFTR passiert.
Dank. Herr Baum.
Ich dazu. Der Punkt wäre, Berichtspflichten von Projektträgern neu zu denken. Weg von einem Kontrollinstrument hin zu einem Projektmanagementinstrument. Man kann Berichte so anlegen, dass sie helfen, ein Projekt effizienter zu gestalten, statt dass sie unnötig Arbeit machen. Und dann in Verbindung mit einem einheitlichen Vorgehen über alle Förderformate wäre das super spannend, Berichte in Managementinstrumente, die positiv beschleunigend wirken, zu verwandeln. Das wäre das Ziel.
Vielen Dank, sehr interessant. Wir gehen weiter mit der Linken. Frau Gohlke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite an die Stellungnahmen, auch an die Verschriftlichung, die uns auch sehr viel geholfen hat. Vorneweg würde ich gerne sagen, ich finde es aus unserer Sicht ist es absolut begrüßenswert, dass die Grünen mit dem Antrag den Versuch unternehmen, das Thema des Bürokratieabbaus auch in seiner Vielschichtigkeit, sage ich mal, zu erfassen. Einerseits ist uns natürlich, glaube ich, gemeinsam und auch allen klar, dass diese überbordende Bürokratie die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Systems einschränkt. Und andererseits haben wir aber eben auch oft erlebt, dass es so eine Art synonyme Verwendung von Bürokratieabbau und Deregulierung gibt, wo Bürokratieabbau auch wirklich fehlverstanden wird. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass hier der Versuch unternommen wird, das differenziert zu betrachten und auch ein Stück weit Abstand von diesen Schlagworten einfach nur genommen wird und eine höhere Konkretion da angestrebt wird. Ich würde gerne Dr. Keller fragen zuerst. In dem Antrag wird ja noch mal der hohe Aufwand beschrieben in der Personalverwaltung, der eben insbesondere einhergeht in der Kombination mit einer Zunahme der Drittmittelfinanzierung. Und dann sozusagen geht es sehr schnell zu dem Vorschlag, dass sozusagen eine Weiterentwicklung des Besserstellungsverbotes gefordert wird und eine stärkere Anlehnung an die Regelungen des Sprint. Das ist aber natürlich schon was, was jetzt eher der Leitungsebene zugutekommt und nicht sozusagen in erster Linie dem akademischen Mittelbau. Und da sozusagen ist dann sehr schnell die Debatte für den akademischen Mittelbau beim Tenure-Track und natürlich auch längere Projektlaufzeiten. Ich würde Sie da gerne noch mal dazu fragen, auch aus Perspektive der Gewerkschaft, wie beurteilen Sie diese Schritte? Wie sehen Sie den Einfluss von Projektlaufzeiten auf den bürokratischen Aufwand? Vielleicht auch noch mal eine Frage zur Einschätzung der Tenure-Tracks. Da reden wir natürlich schon über einen
ganz anderen sozusagen Umfang, ne, sozusagen als das, was der akademische Mittelbau ist. Und deswegen würde ich da gerne noch mal Ihre Einschätzung haben, welchen Effekt dann sozusagen so eine Weiterentwicklung oder eine Verstetigung überhaupt haben kann.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Frage, für die Fragen, Frau Abgeordnete. Zum Besserstellungsverbot hatte ich ja letzte Woche auch schon ausführlich Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass ein Tarifvertrag wie etwa der TVL die Lösung aller Probleme wäre, weil er nämlich die Besserstellung in § 40 erlauben würde. Und das können ja auch die Hochschulen machen. Zu den anderen Aspekten der Frage. Also das Grundproblem ist in der Tat, es war ja schon viel von Drittmittelförderung die Rede, dass Drittmittelprojekte häufig kurze Laufzeiten haben. Man muss Verlängerungen beantragen und selbst diese Laufzeiten werden dann nicht immer an die Beschäftigten weitergegeben. Wir haben zwar im Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine Sollbestimmung, wonach die Projektlaufzeit ausgeschöpft werden soll bei der Vertragsgestaltung, aber es ist halt nur eine Sollbestimmung. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, das mindestens weiterzugeben oder sogar auch als Hochschule stärker die Möglichkeit zu nutzen. Das wird nämlich fast gar nicht gemacht, mit Drittmitteln Dauerstellen auch zu finanzieren. Teilweise liegt es übrigens auch an den Drittmittelgebern oder auch an Landesrechnungshöfen, die das nicht gerne sehen. Aber es ist natürlich möglich, genau wie ein Unternehmen, was nicht weiß, wie sich die Auftragslage weiterentwickelt, heute Aufträge hat und morgen und übermorgen wieder damit rechnet, weiß auch eine Hochschule, dass es ein bestimmtes Drittmittelaufkommen gibt und könnte dann Beschäftigte mit längerfristigen Verträgen oder Dauerverträgen beschäftigen. Tenure-Track ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn der Tenure-Track ist ja eine Möglichkeit, dass Beschäftigte, auch wenn man ihnen nicht gleich nach der Promotion eine Dauerstelle geben möchte, ihnen zumindest eine Perspektive geben kann, im System zu bleiben. Wir stellen aber fest, dass dieser Tenure-Track häufig auch mit einer sehr aufwendigen Zwischenevaluation versehen wird und dann dieses auch viel Energie in der Verwaltung, aber auch bei den Betroffenen bindet. Von daher wäre es auch hier richtig, ein größeres Vertrauen in die Personen zu haben und dann am Ende eine Evaluation und eine Entscheidung vorzunehmen. So viel vielleicht mal zu diesen Fragen.
Dankeschön. Dann würde ich gerne speziell noch einmal zur Lehre nachfragen, weil ich finde, sozusagen bei diesen Debatten um Entbürokratisierung ist das immer so ein Aspekt, der so ein bisschen hinten runterfällt. Da würde ich Sie gerne fragen, wie sich aus Ihrer Sicht die Bürokratisierung in der Arbeit der Dozierenden sozusagen deutlich macht und was da vielleicht noch mal eine wichtige Stellschraube zur Entlastung wäre.
Ja, auch in der Lehre haben wir es mit viel, gut, dass darauf zur Sprache auch heute noch kommen, mit vielen bürokratischen Lasten zu tun. Das betrifft die Qualitätssicherung. Als Mitglied des Akkreditierungsrats bin ich jetzt nicht derjenige, der hier dafür plädiert, das Akkreditierungssystem abzuschaffen oder hier die Standards abzusenken. Aber was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre eine starke Entlastung der Lehrenden durch entsprechende Fachleute in der Verwaltung, QualitätsmanagerInnen beispielsweise. Viele Hochschulen haben nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß diese Fachleute. Und wir beobachten auch, dass es einen Trend zur Standardisierung, zur Formalisierung gibt, wo es gar nicht nötig wäre. Sehr detaillierte Modulhandbücher, Prüfungsformate sind standardisiert. Man muss sehr viel dokumentieren und es besteht letztlich die Gefahr, dass dieses auch zulasten einer inhaltlichen didaktischen Freiheit geht. Und von daher appelliere ich in den Ausschuss auch, die Aufmerksamkeit auf die Lehre und nicht nur auf die Forschung zu lenken.
Vielen Dank. Wir kommen zur zweiten Fragerunde und machen wieder weiter mit Herrn Ebmeier von der CDU-CSU.
Ja, vielen Dank. Ich finde schon mal Bürokratie reduzieren, dass wir uns weniger mit den Schwachstellen des Grünen-Antrags befassen, sondern mehr mit den guten Regelungen im Innovationsfreiheitsgesetz. Daher auch meine Frage an Frau Dr. Burg. Sie werben für weniger Einzelnachweise, mehr Standardisierung und stärkere stichprobenbasierte Kontrollen. Ein sehr wichtiger Gedanke. Und wie kann ein Innovationsfreiheitsgesetz aus Ihrer Sicht diesen Wechsel von der Kultur der Vollkontrolle hin zu mehr Verantwortung, Vertrauen, Eigenverantwortung ausgestalten, ohne dass wir am Ende neue Unsicherheiten an den Hochschulen haben?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das geht ziemlich einfach unter der Überschrift weg von der Inputsteuerung zur Outputsteuerung. Dann wird es schon mal einfacher. Ich kann zum Beispiel Belegpflichten abschaffen. Das ist was sehr Kleinteiliges, aber willkommen in der Welt der Drittmittelförderung. Das sind aufwendige Verfahren. Ich glaube, hier kann man aktiv werden. Weg von der Jährlichkeit wäre eine riesige Entlastung, weil man Mittel übertragen kann, dort, wo es sinnvoll ist. Manchmal finden Sie die Mitarbeiter in dem Jahr nicht, wo Sie sie brauchen, aber im nächsten Jahr haben Sie genau die Person, die Sie brauchen. Und dann ist es gut, Sie können Mittel übertragen. Das ist immer hilfreich. Und bei den Berichtspflichten möchte ich eigentlich nur noch mal das stützen, was hier schon gesagt wurde. Wir brauchen weniger Berichte, aber sicherlich die richtigen und am besten mit Kennzahlen, die entweder Projekte kontrollen und steuern oder mit solchen, die wir sowieso schon an den Hochschulen haben. Wir haben eine riesige amtliche Statistik, die sollten wir nutzen und nicht versuchen, Kennzahlen immer neu zu erfinden. Ich glaube, es ist jede Menge da, was einfach und berichtenswert wäre.
Ja, vielen Dank. Das erlaubt mir auch noch mal die Frage an Frau Hornig. Genau, auch die Leopoldina spricht genauso von einer Spirale aus Berichtspflichten, Kontrolldruck und eher einer defensiven Absicherung. Was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste Hebel, dass wir diesen Kreislauf durchbrechen? Also einmal, wir verdichten so ein bisschen bei den Maßnahmen. Brauchen wir ja weniger Berichtspflichten, bessere Kennzahlensteuerung oder eben grundsätzlich einen Mentalitätswechsel bei Fördergebern und Prüfinstanzen? Und auch da meine Frage, wie können wir das idealerweise durch ein Innovationsfreiheitsgesetz auch mit bestärken und unterstützen?
Naja, das Thema, dass sozusagen diejenigen, die die Kontrolle durchführen, also insbesondere die Zuwendungsgeber, das auch loslassen, ja, von diesen Berichtspflichten. Also, oder dass wir eben in der Kommunikation gemeinsam, je nach Ansprechpartner sozusagen, da auch zu einer Konsolidierung kommen. Also das ist eben, wir sehen das auch am Tisch der Allianz. Also wir haben jetzt viel über die Hochschulen gesprochen, dass da ist das die Zuständigkeit in den Ländern. Und bei der Allianz ist, oder den Allianzpartnern ist es ja so, dass da oft die Bund-Länder-Verflechtung da ist und da sind dann sozusagen noch mal mehr Empfänger für Berichte vorzusehen, dass man sich da auch konsolidiert, harmonisiert. Den Begriff haben wir schon gehört. Das wäre auch eine Bitte sozusagen in Richtung GWK, dass man das sich auch gemeinsam vornimmt, um das zu bearbeiten. Das ist ja gerade eine glückliche Situation, sozusagen, dass die Bundesministerin dann den Vorsitz hat. Die Wissenschaftsministerkonferenz ist genau das gleiche Thema. Die könnten sich damit auch befassen, ganz aktiv. Auch da hat jetzt ja gerade sozusagen der bayerische Minister im Vorsitz, da gibt es vielleicht auch einen kurzen Draht unter der Bundesministerin und ihm, dass man da vielleicht eine gemeinsame Schlagkraft entwickelt. Also das ist einfach ein Thema, was wir sozusagen seitens der Zuwendungsgeber auch brauchen, was adressiert werden muss.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der AfD. Herr Birkan, bitte.
Ja, vielen Dank. Frau Burg, nochmal, um da anzuknüpfen. Ich bezog mich auf das Fazit Ihrer Stellungnahme, wo Sie darum oder anregen, dass das Ganze nicht auf einer Ebene einer programmatischen Agenda verbleibt, sondern die Ziele in nachvollziehbare und wirksame Maßnahmen überführt werden sollen. Daneben schlagen Sie dann noch vor, dass da eine Priorisierung vorgenommen werden soll. Und da stellt sich mir oder uns die Frage, welche Maßnahmen sind denn Ihrer Meinung sozusagen zu priorisieren und kurz- und mittelfristig auch realistisch umsetzbar? Das war die Frage.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne verweisen auf die Steckbriefe, die wir jetzt erarbeitet haben in unserem Arbeitskreis der Kanzlerinnen und Kanzler. Das sind 12 an der Zahl und die bieten genau das. Die bieten einmal Hinweise auf schnell umsetzbare, zurzeit sehr kleinteilige Maßnahmen, wie zum Beispiel der Belegnachweis oder dass ich jede Dienstreise nochmals beantragen muss, wenn es im Rahmen eines Drittmittelprojektes stattfindet, die aber auch größere Fragen benennen, wie zum Beispiel die Abkehr vom Jährlichkeitsprinzip, eine Veränderung von Berichtspflichten. Und genau da würde ich ansetzen. Ich würde sagen, es gibt diese Vorschläge, es kann auch noch weitere geben. Und die kann man auftrennen in kurzfristig, schnell umsetzbar, vielleicht eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Wirkung auf diejenigen, die tagtäglich damit zu tun haben. Und andere, die vielleicht einen Schritt mehr brauchen und etwas länger brauchen. Das war eigentlich die Grundidee dahinter.
Ja, vielleicht dann noch zur Ergänzung. Wir haben es ja oder wir diskutieren ja viel darüber, diese Hightech-Agenda. Wie weit sehen Sie jetzt bei der neuen Bundesregierung Ansätze dahin, dass wir tatsächlich zu solchen Maßnahmen in der nahen Zukunft kommen? Beziehungsweise reicht es einfach, Agenten auszurufen oder sollte man nicht langsam anfangen, da konkret Maßnahmen zu ergreifen?
Ich glaube, wir sind genau auf dem Weg dahin. Also ich nehme einmal diesen Raum so wahr, dass es einen festen Willen gibt, ein Innovationsfreiheitsgesetz auf den Weg zu bringen und konkrete Vorstellungen. Und wir nehmen die Zusammenarbeit mit dem BMFTR als Kanzlerinnen und Kanzler auch so wahr, dass wir da ernsthaft als Gesprächspartner mit am Tisch sitzen und dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, die uns, glaube ich, im Arbeitsalltag der Hochschulen maßgeblich entlasten können. Und das würde uns sicherlich sehr helfen, genau auch in dieser Zweischrittigkeit.
Dankeschön. Abgelaufen. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Kaczmarek von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Baum, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass es notwendig ist, sich eine bedarfsorientierte Forschungsförderung auch vorzunehmen und Wertschöpfung zu erhöhen. Das finde ich wichtige Aspekte. Sagt dazu, wenn man gleichzeitig natürlich die Grundlagenforschung weiterhin gut ausstattet und die Grundfinanzierung der Hochschulen auskömmlich gestaltet. Meine Frage ist, wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund auch die Kooperation in der Forschung, gerne auch in Ihrem Fach mit der Wirtschaft? Welche Hürden stehen dem möglicherweise auch im Weg?
Ja, das war eine kulturelle Frage, dass wir mit der Wirtschaft schon früher in den Dialog kommen. Und auch breiter, je breiter der Dialog mit der Wirtschaft ist, umso weniger ist die Gefahr, dass auch von einzelnen Interessen nur geleitet ist. Das ist auch in der nationalen Strategie Gen- und Zelltherapie sehr gut gelöst. Wir haben einen runden Tisch gemacht, wo wir alle Stakeholder, die relevant sind, zusammenführen und wirklich dann akteursübergreifend gemeinsame Bedarfe definieren. Dazu gibt es auch ein Strategiepapier, das wird auch jetzt nochmal aktualisiert als Living Document. Solche Living Documents für gesellschaftlich vom Bedarf getriebene Strategiebildung und Priorisierungspläne kann man in vielen Technologiefeldern machen und schaffen Transparenz und fördern Dialoge und fördern Synergien. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, was nicht viel Geld kostet, aber ein neues Mindset etabliert. Wir haben auch ein bundesweites Qualifikationsprogramm aufgelegt, kostet auch nicht viel Geld, richtet sich an Postdocs, wo Entrepreneurship-Qualitäten trainiert werden auf der Postdoc-Ebene. Wir führen national Wissen zusammen und Akteure zusammen mit solchen Maßnahmen. Man kann sehr viel erreichen in diesen kulturellen Ebenen, wo es um Mindset-Bildung und Enablement geht, wo wir einfach mehr nationale Synergien brauchen. Und solche Maßnahmen brauchen auch keine gesetzlichen Regelungen. Aber eine gewisse Anschubförderung ist dann schon hilfreich, damit dieses silo-überwindende Vorgehen wirklich vorangebracht werden kann. Sowohl in der Interaktion Akademie-Industrie wie auch in der standortübergreifenden Synergie innerhalb Deutschlands und darüber hinaus.
Dankeschön, Herr Kaczmarek.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Wie läuft denn dann die Beschaffung auch von privatem Kapital? Sie haben die Start-up-Förderung und Scale-ups genannt.
Ja, das ist eine ganz entscheidende limitierende Ressource. Es gibt ja diese Theorie der limitierenden Ressourcen. In der Innovationswertschöpfungskette ist ganz klar die limitierende Ressource in Deutschland das private Kapital. Wir sind ein superreiches Land immer noch und wir müssen einfach diesen Schatz heben, der dort im privaten Kapital auch existiert. Wenn wir in dem Biotech-Bereich einen Benchmark machen, ist in Deutschland das Privatkapital, das in die Gründung geht, weniger als 1% von dem, was in den USA passiert. Dort werden ja auch teilweise Gelder aus Versicherungsorganisationen zum Beispiel in diese Bereiche auch mit hinein investiert. Da müssen wir ganz anders rangehen, um letztendlich Wertschöpfung im Land zu halten. Frau Azar, Sie hatten das Thema im Prinzip ja auch schon aufgemacht. Wir müssen natürlich die Beschleunigung bis zur Gründung schaffen, aber nach der Gründung die limitierende Ressource angehen. Das ist entscheidend wichtig. Das sind Finanzmarktfragen, finanzrechtliche Fragen, auch teilweise steuerrechtliche Fragen, die hier zu bedenken sind, damit wir hier ajour sind mit anderen europäischen und auch internationalen Ländern.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Azar.
Ja, jetzt muss ich tatsächlich noch mal auf Herrn Ebmeier eingehen, weil ich habe wirklich den Eindruck, dass er den Antrag nicht gelesen hat. Also zum einen spricht er von Schwachstellen des grünen Antrags und mehr Fokus auf die guten Ansätze des Innovationsfördergesetzes. Ich habe tatsächlich bisher noch keine Ansätze und Vorschläge zum Innovationsfördergesetz gehört. Aber die Punkte, die wir angesprochen haben, die Bund-Länder-Initiative zur Entbürokratisierung im Hochschulbereich, wo wir auch sagen, es sollte Konsultation mit den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen geben, das hatten Sie kritisiert. Das hat die Kanzlerin heute in ihrem Statement als positiv bewertet. Sie hatten gefragt, welche Maßnahmen wären denn notwendig und wichtig an Frau Burg. Sie hat gesagt, anstatt Input, Output-Orientierung, genau das steht in unserem Antrag drin, weg von der Jährlichkeit. Wir haben in der Begründung unseres Antrags gesagt, wir fordern eben die überjährige Verwendung von Mitteln, das steht in unserem Antrag drin, weniger Berichte, genau das steht in unserem Antrag drin. Deswegen frage ich jetzt mal den Staatssekretär, was sind denn konkret die großartigen Vorschläge zum Innovationsfreiheitsgesetz, die nicht hier adressiert worden sind, ganz konkret.
Aber Sie können sofort antworten.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Kollegin, ich muss natürlich um Verständnis bitten, dass wir die Vorschläge zum Innovationsfreiheitsgesetz gerade erarbeiten und muss Sie natürlich darauf verweisen, dass Sie sich so lange noch gedulden müssen, leider, bis wir das vorstellen. Aber das sind nun mal die Abläufe, die da einzuhalten sind und die natürlich auch einen gewissen Umfang auch an Rückkopplungen mit den anderen Ressorts, hausintern und darüber hinaus erfordern.
Vielen Dank für die überraschende Antwort, Frau Assar.
Ich hake da trotzdem noch mal nach, weil das Thema BAföG-Entbürokratisierung ist ja von Herrn Keller angesprochen worden. Das steht tatsächlich nicht in diesem Antrag, aber wir haben ja einen zweiten Antrag eingebracht zur BAföG-Reform, letztes Jahr im Herbst schon. Und da haben wir auch ganz viele Vorschläge gemacht, wie man das ganze BAföG-Verfahren entbürokratisieren sollte. Auch da steht jetzt eine Reform an. Was sind denn da die Vorschläge von Ihnen?
Herr Hauer.
Also ich befürchte, auch diese Antwort wird Sie jetzt nicht verwundern. Sie können aber davon ausgehen, dass wir einen Vorschlag vorlegen, bei dem das BAföG digitaler wird, also dass es eine digitale Antragstellung gibt, dass es eine Stärkung des Once-Only-Prinzips gibt. Und insofern, ich muss jetzt auf die Zeit natürlich achten, ich könnte Ihnen jetzt auch noch viele weitere Punkte zum Thema BAföG vorstellen. Aber auch da wird es einen Gesetzentwurf geben und da werden Sie dann sinnvolle Vorschläge der Bundesregierung entnehmen können.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der Linken. Frau Gurke, bitte.
Ja, ich würde gerne noch mal meine Frage an Herrn Dr. Keller richten. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch einen relativ großen Absatz der Frage Verhältnis Grundfinanzierung, Drittmittelfinanzierung gewidmet. Und jetzt taucht im Antrag der Grünen diese Idee von den größeren Budgets auf, sozusagen, die ja kleinteilige Programme zusammenführen sollen und dann aber auch längere Laufzeiten haben sollen. Ich persönlich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt, genau, ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das eigentlich ein neuer Programm, also ein neues Programm sozusagen, wo wir so ein bisschen in die gleiche Schleife und in die gleiche Logik eigentlich kommen. Da hätte ich, glaube ich, gerne eine Einschätzung von Ihnen. Also genau, ist das eine neue Form von Projektfinanzierung und, oder bricht das tatsächlich dieses Missverhältnis von Grundfinanzierung und Drittmittelfinanzierung auf?
Ja, danke für die Frage. Ehrlich gesagt habe ich da auch drüber gerätselt, was mit den Budgets genau gemeint ist. Aber ich habe es erstmal so gelesen, dass wir wegkommen von kleinteiligen Programmen und dies stärker bündeln und dadurch natürlich auch größere Summen, längere Laufzeiten ermöglichen können und eine größere Freiheit auch für die AntragstellerInnen, wenn es um Schwerpunktsetzung geht. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich schon ein richtiger Ansatz. Was wir, glaube ich, aber auch darüber hinaus brauchen, und vielleicht könnte man das auch so ein bisschen rauslesen aus dieser Budgetidee, wäre, wenn man den Hochschulen auch Möglichkeiten gäbe, selbst mit den Beschäftigten, mit den Studierenden zusammen Ideen zu entwickeln. Zum einen für Bürokratieabbau, da gibt es ja auch Beispiele, wo das schon gemacht wurde, aber zum anderen auch für in Richtung Wissenschaftskommunikation, damit man auch deutlich machen kann, was passiert eigentlich an den Hochschulen, welche Bedeutung hat das für die Gesellschaft und dadurch auch größere Freiräume den Hochschulen eröffnen würde, diese Drittmittel quasi dann als zusätzliche Grundfinanzierungsausstattung zu nutzen. Aber möglicherweise können die AntragstellerInnen besser erklären, was genau in der Idee steckt.
Vielleicht daran anschließend noch die Frage, meinen Sie, dass
solche Budgets, aber generell, sage ich mal, die Finanzmittel auch des Bundes noch mal stärker auch mit Standards ausgestattet sein müssten, die eben auch, ja, die auch erwartet werden, gerade jetzt auch von den Hochschulen oder den Einrichtungen, um auch noch mal stärker so steuernd auch oder lenkend tätig werden zu können.
Also ich hatte ja eingangs darauf abgehoben und einige andere Sachverständige auch, dass das Grundproblem die Schieflage in der Wissenschaftsfinanzierung ist. Mittlerweile ist es so, dass 30% der Mittel der Hochschulen aus Drittmitteln kommen. Und darum ist es extrem wichtig, die Grundfinanzierung auszubauen. Und der Bund kann dafür einen Beitrag leisten, zum Beispiel durch den auch schon mehrfach angesprochenen Zukunftsvertrag. Und ich halte es durchaus für legitim, dass dann der Bund sagt, wir finanzieren die Hochschulen, wir verbessern die Grundfinanzierung, sorgen für zusätzliche Studienplätze, haben dann aber auch eine Erwartung, dass beispielsweise, wie es ja im Zukunftsvertrag angelegt ist, diese Grundmittel auch eingesetzt werden dafür, dass mehr Dauerstellen geschaffen werden. Das ist im Zukunftsvertrag drin. Das würde auch ja für eine Entbürokratisierung sorgen, weil eine Dauerstelle muss man nicht alle ein, zwei Jahre wieder besetzen, wird aber zu wenig kontrolliert meines Erachtens und darum sollte man hier auch nachfassen und außerdem sollte der Bund auch darauf Wert legen, dass die Länder sich nicht aus ihrer Verantwortung für die Kofinanzierung stehlen, sondern wirklich on top dann auch nochmal Gelder dafür draufpacken.
Ja, vielen Dank. Noch eine kurze Nachfrage von der CDU, Herr Ebenmeier.
Ja, vielen Dank. Die Ablehnungsbegründung für den Antrag der Grünen hebe ich mir dann für den Ausschuss auf, wenn wir es dann haben. Aber ich möchte noch mal betonen, selbst Herr Dr. Keller, die GEW gibt bei dem Antrag zu bedenken, dass einige Vorschläge zwar auf eine Entlastung für Bürokratie abzielen, aber im Ergebnis mehr Bürokratie erzeugen wollen. Deswegen wollen wir hier daran arbeiten, dass das, was wir hier tun, auch tatsächlich insgesamt auch weniger Bürokratie bedeutet. Ich möchte noch mal Frau Dr. Burg fragen. Sie begrüßen ausdrücklich die Initiative des Bundes für schlankere und einheitliche Regelungen bei den Projektträgern und verweisen da auf die laufende Zusammenarbeit auch mit dem BMFTR und dem Arbeitskreis Entbürokratisierung der Kanzlerinnen und Kanzler. Ich habe das Papier mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Vielleicht können Sie noch mal aus Ihrer Praxis ein bisschen zwischen den Zeilen berichten. Wo erleben Sie die größten Reibungsverluste oder auch gerade im Zusammenspiel mit BMFTR? Die Länder sind angesprochen worden. Wie ist so das tägliche Doing bei dem Aufspüren, Detektieren und dann auch vom Vermeiden von Bürokratie, von den Regelungen?
Ich bleibe mal bei den Projekten des Bundes. Das Problem, das wir dort haben, ist, dass Projektträger sehr unterschiedlich agieren in der Abwicklung von Projekten. Das heißt, es läuft jedes Mal ein wenig anders und die ganz große Schwierigkeit passiert, wenn man während eines laufenden Projektes den Projektträger wechseln muss und das ist passiert. Das hat für viel Ach und Weh in den beteiligten Hochschulen bei den Wissner-Programmen gesorgt. Das war sehr schwierig. Und da hat man noch mal verschärft gemerkt, wie unhandlich das ist, wenn unterschiedlich gearbeitet wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass man in Institutionen bei Projektträgern, wenn man die Sachbearbeitung wechselt, leider häufig schon ein ähnliches Problem hat, dass nämlich dort auch die Handhabung sich ändert. Und das macht uns einfach Probleme in der Abwicklung, weil sie im Grunde täglich neu anfangen. Und das kostet Zeit. Und dort, wo es Zeit kostet, kostet es Personal. Und das ist Personal, das die Hochschulen zum Teil auch gar nicht haben. Und damit wird einfach die Umsetzung dann schwierig. Das ist das sozusagen das Einerlei. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Es ist für Forschende, die eigentlich Forschung und Lehre in ihrem Kernauftrag haben, extrem unhandlich, wenn sie für eine nasse Unterschrift irgendwo hinfahren müssen, um die irgendwo abgeben zu müssen, damit die irgendwo in einem Schrank liegt, falls sie irgendwann jemand mal anschauen möchte. Das ist jetzt sehr kleinteilig als Beispiel, aber es ist ein Auszug aus dem, was wirklich Forschende nicht in den Wahnsinn treibt, das wäre schlimm, aber die tatsächlich Hürden im Alltag konstruiert, die aus unserer Sicht einfach unnötig sind.
Vielen Dank. Damit ist diese Runde abgeschlossen. Wollen Sie in der zweiten Nachfragerunde noch Fragen stellen, Herr Ebenmeier? Ich habe jetzt die Gelegenheit, allerdings nur 2 Minuten, weil Sie haben die Nachfragerunde in der ersten Runde mit 3 Minuten bedient. Ich muss eine Minute abziehen.
Das ist völlig in Ordnung. Und die schwierigste Frage kommt zum Schluss an die Sachverständigen. Wenn Sie dem Ausschuss heute nur einen einzigen Rat für die gesetzgeberische Arbeit mitgeben dürften, welche konkrete Regelung sollte in einem Innovationsfreiheitsgesetz hinein, damit wir Entbürokratisierung nicht nur ankündigen, sondern auch umsetzen? Wie gesagt, eine Maßnahme, wir können gerne in die Reihe durchgehen, schaffen wir in einer Minute 40. Herr Professor Baum.
Ja, ich würde das aufnehmen, was meine Kolleginnen hier vorgebracht haben, Frau Reinhardt und Frau Burg. Den Ablauf von geförderten Projekten verschlanken, vereinfachen und die Berichtsinstrumente in Fördermanagement-Hilfsstellungen verwandeln, das wäre essentiell wichtig. Die anderen Punkte sind starke kulturelle Punkte, auch die nicht unbedingt nur gesetzlich geregelt werden müssen.
Danke.
Ja, da kann ich ergänzen, weg vom Jährlichkeitsprinzip und arbeiten mit Pauschalen, wo immer möglich.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Birkhahn von der AfD. Entschuldigung, sind alle. Ja, aber machen wir das zu Ende, weil wenn Sie alle angesprochen haben, würde ich das gerne kurz zu Ende machen. Ja.
Also unter den verschiedenen Initiativen des Innovationsfreiheitsgesetzes würde ich mich für First Things First entscheiden und einfach sagen, Forschungsdatengesetz bitte so schnell wie möglich. Wir rechnen aber natürlich damit, dass alles andere auch kommt. Also bitte nicht warten, weil die Dinge haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Komplexitäten. Das ist uns vollkommen klar. Wir können nicht das Komplettpaket schnüren, sozusagen mit den einen Dingen, die fertig sind, nur weil vieles andere noch nicht auf den Weg gebracht ist, beziehungsweise einfach Zeit braucht.
Danke für die Frage. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Impuls dafür, dass man die Projektfinanzierung entkoppelt von der Projektbeschäftigung, also alle Hemmnisse, die es heute gibt, dass man mit Drittmitteln auch langfristige oder Dauerbeschäftigung finanziert, beseitigt. Danke.
Ich würde empfehlen, konsequente Anwendung des Prinzips, dass man mit Selbstauskünften statt mit flächendeckenden Kontrollen arbeitet und damit eben dieses Grundthema Vertrauen und Eigenverantwortung stärkt.
Prima. Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der AfD, Herr Birkhahn.
Ja, vielen Dank. Herr Baum, eine Frage an Sie. Im Gegensatz zu dem Antrag der Grünen machen Sie ja ganz konkrete Vorschläge, was ich sehr, sehr gut finde. Mich interessiert insbesondere hier die Förderung von Ausgründungsvorhaben. Da bemängeln Sie die Geschwindigkeitsverluste, die wir jetzt zurzeit haben. Sie bringen da die Idee des Wandeldarlehens auch in diesem Bereich. Die Frage ist, welche Rolle können in dem Bereich zum Beispiel gewerbliche Schutzrechte wie Patente bilden? Gibt es da Möglichkeiten, da vielleicht auch zu beschleunigen auf der Ebene? Und Sie beklagen meines Erachtens auch zu Recht bürokratische Hürden bei Start-ups, die scheinbar auch mit der Rechtsform zu tun hat, die diese Start-ups annehmen können. Haben Sie da irgendwelche Ideen oder Vorschläge oder Beispiele vielleicht auch aus anderen Rechtsformen oder anderen Ländern, wie man vielleicht dort ansetzen kann, dass da auch eine Verschlankung, also weniger Bürokratie bei solchen Sachen auftritt? Danke.
Ja, zu den Gründungsregeln gibt es die USID Guides, die im US- und UK-Bereich segensreich sind. Das sind so eine Art Standard-Terms. Die haben wir für Deutschland adaptiert, auch federführend vom BIH Charité über die sogenannte Transferallianz. Das Vorschlag dazu gemacht, der auch weitgehend akzeptiert wird, der ist auch mit Venture Capital Firmen abgestimmt. Da also Vereinfachung der Wege, die zur Gründung führen. Da gibt es auch eine richtige SOP bei uns, damit das alles transparent und möglichst schnell abläuft. Da können wir eine ganze Menge schon machen. Zu den Patentierungen würde ich empfehlen, auch mehr überregionale Kooperationen. Wir sind in Hochtechnologiefeldern, in Bereichen, wo nicht jede Universität, nicht jede Einrichtung das Know-how haben kann, ein bestimmtes Patent optimal zu begleiten. Nationale Integration des Wissens auch in dem Bereich, wie man Patente überhaupt vernünftig aufsetzt, könnte sehr, sehr hilfreich sein, sodass, wenn man wegen in Hamburg eine Innovation kommt, die könnte dann aus München oder Berlin auf der Ebene konsequent weiterberaten werden, damit man hier kein Know-how verliert. Das ist extrem wichtig, möglichst frühe konstruktive Patentberatungen in die Forschungseinrichtungen zu kriegen.
Wie sehen Sie da das Problem der Eigentumsrechte dann an den Schutzrechten? Das sind ja verschiedene Institutionen, die da miteinander zu tun haben.
Ja, wir haben ja das Arbeitnehmerfindergesetz, das eigentlich sehr gut ist. Und ich denke, der Rest sind interinstitutionelle Abmachungen, die man jetzt aber nicht übergesetzlich regeln muss. Da sollte man Best-Practice-Formate suchen. Wo ist es gelungen, dass interinstitutionell gute Kooperationen begründet wurden mit schlanken Regeln? In Berlin machen wir das auch gerade, dass wir das einrichtungsübergreifend machen. Und das würde ich aber nicht noch einen direkten gesetzlichen Regelungsbedarf sehen, dass mehr die Umsetzung in den Einrichtungen, die hier entscheidend ist.
Vielen Dank. Herr Kaczmarek, haben Sie Fragen?
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte einmal das Thema Tierversuche ansprechen. Wir sind uns alle einig über den Verfassungsrang und über höchste Tierschutzstandards und auch über den Grundsatz der Sparsamkeit mit Tierversuchen. Trotzdem habe ich mich gewundert, dass im Antrag der Grünen dazu so etwas verschwurbelt die Position war, weil Sie ja in der letzten Woche einen eigenen Antrag dazu eingebracht haben, wo Sie ausschließen, dass Tierversuche aus dem Tierschutzgesetz herausgenommen werden in ein eigenständiges Gesetz. Deswegen meine Frage an Frau Hornig einmal aus der Sicht der Leopoldina. Sie haben ja da sich auch zu positioniert, warum eine eigenständige tierversuchsgesetzliche Regelung notwendig ist.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht zunächst mal den Blick auch geworfen. Das ist ja nicht nur für die akademische Wissenschaft vonnöten, dass wir da zu Veränderungen kommen. Und die Veränderung, das betrifft insbesondere den Zeitablauf im Beantragungswesen sozusagen überhaupt, einen Tierversuch genehmigt zu bekommen. Das läuft ja in Deutschland über Regierungspräsidiumsebene. Also das heißt, es gibt 20 verschiedene Anwendungsauslegungen dieser Verordnung, die da sind. Und die Gesetzgebung auf Europaebene macht es eigentlich leichter, sozusagen davon auch zurückzugehen. Also deswegen unser Petitum, das wir das auf Bundesebene heben, dass es eine Sache gibt für alle, das ist schlank. Und es soll vor allem deswegen auch aus dem Landwirtschaftsbereich natürlich raus, weil es da keinen Anwendungsbereich hat. Also das ist jetzt mal sozusagen ganz plakativ gesprochen, ist den Schweinen in den Schweineställen hilft es ja auch nichts, dass die transgenen Mäuse in ihrem Gesetz mitverarbeitet sind. Ja. Also im Zweifel ist es sogar da auch eine Bürokratieentlastung in dem Ressort. Es soll aus unserer Perspektive dahin, wo Wissenschaft aufgegleist wird, das ist das Forschungsministerium. Und wie gesagt, das ist nicht nur die akademische Wissenschaft. Schauen Sie auf jeden Fall auch auf die Pharmaforschung in Deutschland. Also da sind dann eben auch die anderen Ressorts, das Wirtschaftsministerium oder auch das BMG dabei. Die Studien, die sich da mit den Tieren befassen, sind ja insbesondere auch Gesundheitsstudien. Und da haben wir das Thema mit der Wertschöpfung hatten wir schon. Bärenstark war, glaube ich, das Zitat von Herrn Baum in der Grundlagenforschung. Ja, wenn es dann schnell genug geht mit den Tierversuchen, aber dann auch später im Transfer, dann ist die Wertschöpfung woanders, wenn dann ganze Units, ich erinnere an BioNTech vor 2 Jahren, dann nach UK abwandert und wieder zurückkommt. Und ähnliche sozusagen Pharmaindustriepartner in dem Kontext haben wir auch. Wir sehen, dass das nicht besser wird. Und dann investieren wir in die Grundlagenforschung und der Benefit ist woanders.
Prima, machen wir weiter. Frau Asar, bitte.
Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Antrag nicht richtig gelesen worden ist von verschiedenen Seiten, weil also gerade zu dem Thema Tierversuche haben wir zum Beispiel genau diesen Punkt aufgegriffen, dass wir sehr unterschiedliche Auslegungen zum Gesetz haben. Also nicht das Gesetz ist das Problem, sondern die Frage der Auslegung. Und unser Vorschlag ist zum Beispiel zu sagen, wenn es eine Genehmigung in einem Bundesland gibt, dann gilt die sozusagen für alle. Also da eine Harmonisierung hinzubekommen, ohne dass wir den Tierschutz in irgendeiner Weise in Frage stellen. Also es ist auf jeden Fall eine maßgebliche Vereinfachung. Ich würde gern noch mal an Sie alle die Frage richten wollen, mit Blick auf unsere Vorschläge, ganz konkret. Ich finde den Vorschlag von Frau Burg auch sehr spannend zu sagen, wir müssen jetzt nicht irgendwie alles auf einmal umsetzen, sondern Pragmatismus walten zu lassen, weil meine Sorge ist, dass das Innovationsfreiheitsgesetz dann am Ende vielleicht der Legislatur, wenn wir Glück haben, kommt. Deswegen, welche 3 Maßnahmen aus diesen Vorschlägen, die jetzt hier konkret vorliegen, sollten wirklich zeitnah umgesetzt werden, damit das wirklich unsere Innovationsfähigkeit stärkt? Gerne an Sie alle.
Wir beginnen. Die 3 Best-of aus dem grünen Antrag. Herr Keller.
Ja, es fällt mir jetzt schwer, 3 rauszupicken, weil ich auch mehr finden würde, ehrlich gesagt. Aber 3 sind gewünscht, dann nenne ich 3. Der erste Punkt ist das, einfach um es nochmal zu unterstreichen und dass es hier auch haften bleibt als Botschaft, Grundfinanzierung ausbauen. Zweiter Punkt, Stabilisierung der Beschäftigung, der auch im grünen Antrag mit Blick auf Tenure-Track-Programme angedeutet ist, wäre dann wirklich ein Game-Changer, was Entbürokratisierung angeht. Und der dritte Punkt, die Einbeziehung von Beschäftigten, und ich würde vielleicht noch ergänzen, von Studierenden, um Vorschläge zu entwickeln. Die wissen nämlich einfach am besten, wo der Schuh drückt. Das ist also in Arabisch 1 Buchstabe H benannt. Das ist sehr wichtig, dass nicht nur die Leitungsorgane sich was ausdenken, sondern mit den gewählten Vertretungen, aber auch mit der Basis überlegen, wie kann man Bürokratie abbauen.
Ich würde vielleicht mal anschließen. Ich denke auch, der ganze Komplex 2 ist unbedingt bedenkenswert. 2c hatten wir ausdrücklich gesagt, dass das sehr, sehr hilfreich wäre, wenn man da vorankäme. Ich finde 4c auch sehr wichtig mit der Strukturreform der Projektträger in Richtung von Managementinstrument, nicht in Richtung von Kontrollinstrument, diese aufzustellen. Da gibt es auch sehr konstruktive Gespräche, zum Beispiel mit Projektträger Jülich dazu. Und dann alle Maßnahmen, die letztendlich für eine gesunde Wissenschaftskultur sorgen, die sind absolut zielführend. Das muss man einfach bedenken. Das ist die Stärke in dem Land, dass wir eine offene Wissenschaftskultur haben. Und das muss unbedingt bedacht werden bei weiteren gesetzlichen Maßnahmen, dass diese Grundkultur weiter gefördert wird.
Prima, jetzt sind wir über die Zeit, von daher können wir das nicht weiter fortsetzen. Trotzdem vielen Dank und wir machen weiter mit der Linken, Frau Gurke.
Dankeschön. Ich habe eine ganz kurze letzte Frage, weil es oft auch, finde ich, bei Entbürokratisierung man immer sofort bei der Digitalisierung ist, natürlich auch zu Recht. Aber ich habe mich jetzt gerade bei den Ausführungen von Dr. Keller zum BAföG noch mal gefragt, müssen wir nicht auch noch mal stärker zum Beispiel das Thema Qualifizierung auch sozusagen von Personal auch mit in den Blick nehmen und vielleicht generell noch mal gefragt, welche Rolle würde denn auch Qualifizierung gerade von Verwaltungspersonal, die ja oft an diesen Schnittstellen sind, auch noch mal beitragen können in diesem Prozess der Entbürokratisierung?
Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich hatte ja vorher auch darauf abgehoben, dass die Entlastung von WissenschaftlerInnen durch qualifiziertes Personal in Verwaltung, aber auch im Wissenschaftsmanagement, so als Grenzbereich, sehr wichtig ist. Und das funktioniert natürlich nur, wenn diese Personen auch die entsprechenden Qualifizierungen haben, wenn sie Möglichkeit haben, dann Weiterbildungen zu durchlaufen. Und gleichzeitig auch, wenn man nicht jeden Effizienzgewinn, den man durch Entbürokratisierung hat, dann gleich in Personalabbau ummünzt, sondern das dann vielleicht nutzt, hier auch Expertise aufzubauen. Ich möchte hinzufügen, auch Führungskräfte. Wir wissen ja, dass man auf die Professur durch exzellente Forschungsleistungen zunehmend auch durch Lehrleistungen kommt, aber Verwaltungsexpertise, Leitungskompetenzen nicht immer so im Mittelpunkt stellen, haben da auch sicher einen Bedarf. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir Führungskräften solche Angebote machen, wie sie Bürokratie vermeiden können. Und von daher ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den ich unterstreichen möchte.
Frau Gurke. Keine Nachfrage. Sehr gut. Dann sind wir, da könnten wir noch mal an Herrn Ebner. Haben Sie noch eine Frage, Nachfrage? Okay. Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende unserer Beratungen angekommen. Ich darf mich bei den Sachverständigen ganz herzlich bedanken. Das ist ausgesprochen interessant gewesen. Sehr wichtiges Thema, was wir also weiter bearbeiten müssen und auch zu konkreten Ergebnissen bald kommen müssen. Die nächste Sitzung findet am 6. Mai statt. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bedanken und schließe die Sitzung.